SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. I Can, die Kampagne gegen Atomwaffen, bekommt den diesjährigen Friedensnobelpreis. Ob das die beiden Hitzköpfe Donald Trump und Kim Jong-un beeindrucken kann? Dazu gleich mehr. Und apropos Donald Trump, empathielos, soziopathisch, psychopathisch, schlicht krank im Kopf, schreiben 27 namhafte US-Psychiater in einem neuen Buch über den amerikanischen Präsidenten. Dann, erste Banken verlassen das sinkende Schiff Katalonien.
Wenn nun zwei der wichtigsten Geldgeber abziehen, ist das für vor allem die größeren Unternehmen eine Katastrophe und könnte auch eine Sogwirkung auslösen.
Das Gespräch mit Spanien-Kenner Alexander Gschwinz. Und um 13 Uhr, Gilles Marchand ist der neue Generaldirektor der SRG. Er kann sich eine neue SRG vorstellen. Was das heißt und wer er ist, erzählt uns Marchand im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Der diesjährige Friedensnobelpreis ehrt die Bemühungen um die atomare Abrüstung. Er geht an die internationale Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen ICAN, die ihren Sitz in Genf hat. Das Nobelpreiskomitee in Oslo hat ICAN unter über 300 nominierten Personen und Organisationen ausgewählt. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Mit der Verleihung des Friedensnobelpreises an das internationale Bündnis zur Abschaffung der Atomwaffen, ICAN, nimmt das Komitee in Oslo ein sehr aktuelles Thema auf. Anfang Juli einigten sich 122 UNO-Mitgliedstaaten darauf, mittels einer internationalen Konvention Nuklearwaffen global zu verbieten, allerdings gegen den Willen der Atomkräfte. Dem Bündnis ICAN, das den Hauptsitz in Genf hat, gehören weltweit über 450 Organisationen an. Laut der Vorsitzenden des norwegischen Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen, habe ICAN dazu beigetragen, auf die katastrophalen humanitären Folgen eines Nuklearwaffeneinsatzes hinzuweisen. Dazu habe ICAN bei der Ausarbeitung der Verbotskonvention eine sehr wichtige Rolle gespielt. Mit der Wahl des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers wendet sich das Nobelkomitee auch gegen die norwegische Regierung, die sich bislang gegen eine Unterzeichnung des internationalen Atomwaffenverbotes ausgesprochen hat. Allerdings möchte das Nobelkomitee den diesjährigen Preis, so Reiss-Andersen, als Ermutigung für sämtliche Atomwaffenmächte und deren Verbündete sehen, am immer wieder beteuerten Abrüstungskurs festzuhalten. Seit der Auszeichnung des Atomwaffengegners Albert Schweitzer im Jahre 1952 ist der Friedensnobelpreis insgesamt 10-mal an Personen und Organisationen gegangen, die sich für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen. Dazu gehören auch jene, wie etwa die Internationale Atomenergiebehörde IAEA, welche den Preis vor 12 Jahren erhielt, welche die Nutzung der Nuklearenergie überwachen. Die Wahl des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers fällt in eine Zeit, in der die Angst vor einem Atomkrieg wieder größer geworden ist, sagte die Vorsitzende des Nobelkomitees heute Mittag bei der Bekanntgabe in Oslo. Dagegen möchte man nun ein Zeichen der Hoffnung setzen. Der Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember im Osloer Rathaus übergeben werden, am Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.
Und mit dem Friedensnobelpreis sind immer auch Hoffnungen und Erwartungen verknüpft. Frage an Fredrik Steiger, ist unser Mann für internationale Sicherheitsfragen. Kann denn die Auszeichnung von ICAN zusätzlichen Druck machen auf die Atommächte, atomar abzurüsten?
Das ist natürlich das Ziel, ob es gelingt, ist eine andere Frage. Man hat es gerade vor 3 Wochen gesehen, da wurde bei der UNO in New York das Atomwaffenverbot der Vereinten Nationen zur Unterzeichnung aufgelegt. Keine einzige Atommacht hat es unterzeichnet, übrigens auch die meisten anderen westlichen Länder, darunter die Schweiz nicht. Die Atommächte haben sich sogar geweigert, an den Verhandlungen über dieses Atomwaffenverbot teilzunehmen. Und das zeigt, wie gering dort die Bereitschaft ist, sich ernsthaft mit einem einem totalen Verzicht auf Atomwaffen auseinanderzusetzen. Es ist einfach eine Tatsache, dass nach wie vor mit Atomwaffen viel Macht, vor allem auch viel Prestige verbunden ist. Und angesichts der aktuellen Krisen hat man beispielsweise in Japan und in Südkorea die Situation, dass man dort sich sogar überlegt, sich neu Atomwaffen zuzulegen.
Eben, Sie haben diese aktuelle Krise angesprochen. Wir haben ja da diese Krise zwischen Nordkorea und den USA. Bringt dieser Preis etwas in diesem aktuellen Konflikt?
Es ist sicher ein Alarmruf, es nicht zum Schlimmsten kommen zu lassen. Es ist sicher auch kein Zufall, dass das Nobelpreiskomitee gerade jetzt diese Organisation mit dem Nobelpreis ehrt. Wir haben es vor dem Hintergrund der Spannungen um Nordkorea, vor allem zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten. Gestern Abend hat US-Präsident Trump bei einem Essen mit der hohen Generälen gesagt, man erlebe im Moment die Ruhe vor dem Sturm. Er hat nicht ausgeführt, was er damit meint. Wir haben die Spannungen wieder zwischen den USA und dem Iran, wo Trump demnächst entscheiden muss, ob er sich vom Atomabkommen mit dem Iran abwendet. Aber es ist natürlich so, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass sich Leute wie Donald Trump oder Kim Jong-un von einem Friedensnobelpreis beeinflussen lassen.
Dieser Friedensnobelpreis, Sie haben ja schon einige Organisationen und Menschen bekommen in den letzten Jahren. Passiert ist, das ist zumindest mein Eindruck von hier aus, nicht wirklich viel.
Ich denke, dieser Eindruck trügt nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, es haben auch schon eben Organisationen, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, den Preis bekommen. Organisationen aus dem humanitären Bereich wie das IKRK. Und trotzdem sind natürlich die entsprechenden Probleme nicht gelöst worden. Es gibt nach wie vor ein gigantisches Flüchtlingsproblem. Es gibt immer noch Kriege, die auch vor allem Zivilisten ins Visier nehmen. Es ist aber der Preis auch als Ermunterung an Organisationen zu verstehen, diesen Kampf trotzdem weiterzuführen, trotz aller Widerstände nicht aufzugeben. Denn wenn die Welt sich überhaupt verbessert, dann in sehr, sehr kleinen Schritten.
Das sagt Auslandredaktor Fredrik Steiger derzeit in Washington. Nun Nachrichten bitte, Ursula Furgler.
Das katalanische Regionalparlament will am Montag über eine Unabhängigkeitserklärung entscheiden, trotz des Verbots des spanischen Verfassungsgerichts. Das erklärte ein Sprecher des Regionalparlaments, dem britischen Sender BBC. Derweil befragt heute in Madrid ein Gericht den Chef der katalanischen Polizei und eine weitere Polizeibeamtin sowie zwei Anführer der Unabhängigkeitsbewegung. Es geht um die Rolle der vier bei den Demonstrationen in Barcelona am 20. und 21. September. Die spanische Polizei sagt, sie sei bei diesen Demos behindert worden. Bei den Ermittlungen gegen den Chef des Organisationskomitees der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro soll die Schweizer Bundesanwaltschaft mithelfen. Darum hätten die brasilianischen Behörden gebeten, bestätigt die Bundesanwaltschaft. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, vermuten die brasilianischen Ermittler, dass OCA-Chef Carlos Arthur Nussmann bei einer Genfer Bank mehrere Goldbarren deponierte. Er wurde gestern festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, er habe afrikanischen Mitgliedern des Internationalen Olympischen Komitees Geld bezahlt, damit diese für die Durchführung der Sommerspiele 2016 in Rio stimmten. Die Regierung des Kantons Thurgau räumt Fehler ein, im Zusammenhang mit dem Fall des Tierhalters von Hefenhofen. Sie beantwortete Fragen aus dem Kantonsrat in diesem Zusammenhang. Fehler seien etwa bei der Kommunikation gemacht worden, die Krise sei zu spät erkannt worden. Der Fall Hefenhofen habe eine politisch-mediale Eigendynamik entwickelt, auf die man nicht vorbereitet gewesen sei. Der Regierungsrat wolle sich deshalb demnächst in einem Seminar mit Krisenmanagement und Kommunikation im heutigen Umfeld befassen. Dem vorbestraften Tierhalter in Hefenhofen im Kanton Thurgau wird Tierquälerei vorgeworfen. Anfang August beschlagnahmte der Kanton rund 250 Tiere und verkaufte sie weiter. In Polen hat das Sturmtief Xavier mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Mindestens 39 weitere seien während des schweren Unwetters in der Nacht auf heute verletzt worden, teilte der polnische Innenminister mit. In Deutschland wurden 7 Menschen vor allem durch umstürzende Bäume erschlagen. Im Norden und Osten Deutschlands sind wegen der Folgen immer noch zahlreiche Bahnstrecken unterbrochen. Betroffen sind unter anderem die Verbindungen zwischen Berlin und Hamburg sowie Hannover, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Neben dem Fernverkehr sei auch der Nahverkehr um die großen Städte wie Berlin, Hamburg und Bremen stark betroffen. Bei einem Zugunglück sind in der Nähe von Moskau mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Am frühen Morgen sei bei der Stadt Wladimir ein Zug in einem Bus gefahren, berichten die russischen Behörden. Der Bus habe eine Panne gehabt und sei auf den Schienen stehen geblieben. Muslimische Rohingya würden weiter von Burma nach Bangladesch fliehen. Die UNO hätte aber weiterhin keinen Zugang zur Bevölkerung in Burma, kritisiert UNO-Nothilfe-Koordinator Mark Lowcock in Genf. Die Situation sei inakzeptabel. Hunderttausende Rohingya seien immer noch in Burma. Die UNO wolle bereit sein für den Fall, dass die Flucht andauere. Nach UNO-Schätzung fliehen täglich 2000 Rohingya nach Bangladesch. Insgesamt sei es über eine halbe Million seit Ausbruch der Gewalt in Burma im August. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es wechselhaft mit Schauern bei maximal 11 Grad. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1400 Metern, lokal bei 1000 Metern. Morgen ist es zeitweise sonnig bei höchstens 14 Grad. Im Süden ist es bis morgen Abend mit Nordföhn oft sonnig bei maximal 21 Grad.
Politische Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft. Firmen und Investoren suchen Stabilität, suchen Verlässlichkeit. Doch die sehr konkret gewordenen Abspaltungsgelüste Kataloniens verheißen ziemlich genau das Gegenteil von Stabilität. Sie verheißen Krise. Die Bank Sabadell, die fünftgrößte Spaniens, zieht als erste die Konsequenzen aus der Katalonien-Krise und verlegt ihren Firmensitz weg von Katalonien an die Costa Blanca nach Alicante. Und auch die drittgrößte CaixaBank überlegt sich einen Wegzug. Alexander Gschwind war jahrelang unser Spanien-Korrespondent. Ich fragte ihn, zwei große Banken verlassen Katalonien. Hatte das die katalanische Regierung auf ihrer Rechnung?
Sie müsste es auf ihre Rechnung gehabt haben, man hat es ihr auch immer warnend zu bedenken gegeben, hat es aber wie andere Warnungen im Zusammenhang mit diesem Unabhängigkeitsprozess einfach in den Wind geschlagen. Man muss sich bewusst sein, das war in erster Linie und bleibt es eine Propagandaschlacht, wo man die Argumente, die gegen das eigene Anliegen sprechen, systematisch ausblendet. Das gilt aber auch für die Gegenseite, also für die zentralspanischen Kräfte.
Also man wollte nicht sehen, dass die gehen könnten, jetzt wollen sie aber gehen. Ist das doch letztlich eine Überraschung?
Mich überrascht das nicht wirklich, weil in Katalonien hatten wir, was die Wirtschaft und ihre Position gegenüber der Unabhängigkeit betrifft, eine ähnliche Situation, wie wir sie in der Schweiz kennen, gegenüber der Europäischen Union. Das kleine Gewerbe, das regional verankert ist und regional geschäftet oder sogar nur lokal, dem ist die EU mehr oder weniger egal. Und die Exportwirtschaft, die runzelt natürlich die Stirn bei jeder Eintrübung des Verhältnisses. Und das war in Katalonien schon im Vorfeld der Abstimmung so, dass der große Unternehmerverband gewarnt hat, auch dieses Szenario, das sich jetzt abzeichnet, vorausgesagt hat. Und die Gewerbler, die kleingeistigen Nationalisten gewissermaßen, die haben stramm zur Regionalverwaltung gehalten.
Tatsache ist, minus zwei große Banken, das trifft die Finanzbranche in Katalonien, darf man sagen. Wie hart trifft es sie?
Das kann man in Zahlen sicher noch nicht abschätzen. Tatsache ist und eine Binsenwahrheit eigentlich, dass die Banken eigentlich die Lunge jedes Wirtschaftssystems sind. Wenn nun zwei der wichtigsten Geldgeber abziehen, ist das für vor allem die größeren Unternehmen eine Katastrophe und könnte auch eine Sogwirkung auslösen. Denn der Abzug hat auch direkt mit dem Abstimmungsresultat und den Vorkommnissen vom Wochenende zu tun. Seit Montag ist die spanische Börse insgesamt um 25% abgesackt und die katalanischen Werte noch mehr.
Sie haben diese Sogwirkung angesprochen. Ist es denn möglich, dass weitere Investoren jetzt Geld abziehen bzw. nicht mehr reinstecken in Katalonien?
Das ist ziemlich sicher sogar, würde ich behaupten. Es hat ein anderes Vorläuferbeispiel gegeben vor diesen beiden Banken. Ein großes Biotech-Unternehmen, ein katalanisches, hat am Dienstag bekannt gegeben, es werde seinen Sitz von Barcelona nach Madrid verlegen und hat damit seine Kursverluste vom Montag prompt wieder ausgeglichen und sogar einen neuen Jahreshöchstwert erreicht. Das zeigt eigentlich schon ziemlich viel.
Was da jetzt passiert, dieses Weggehen aus Katalonien, dürfte ja im Gegenzug Madrid freuen, oder? Es gibt ja Gerüchte, wonach die spanische Zentralregierung juristische Hürden abbauen möchte, damit noch mehr Firmen leichter von Katalonien weggehen. Was ist da dran?
Das ist insofern sicher richtig, dass im Falle der Geisha hat die Regierung bereits angekündigt, dass sie keine außerordentliche Generalversammlung der Geisha-Aktionäre verlangen wird, wie das eigentlich nötig wäre für eine Sitzverlegung, um diese Sitzverlegung zu erleichtern. Madrid hat natürlich ein großes Interesse, dass dieses Chaos rund um Katalonien nicht längerfristig und nachhaltiger auf die gesamtspanische Wirtschaft sich auswirkt, obwohl man auch immer wieder einschränken muss. Das Argument der Katalanen, sie stellten 20% der Wirtschaftskraft des Landes, nur sehr beschränkt tragfähig ist, wenn man sieht, wie die katalanische Regionalverwaltung in den letzten Jahren gewirtschaftet hat und immer wieder auf Notzuschüsse der Zentralregierung angewiesen war, um nicht wichtige, lebenswichtige Institutionen in Katalonien einstellen zu müssen oder abbauen zu müssen, dann sieht man, wie relativ auch diese Argumentation ist.
Die Wirtschaft beginnt sich also langsam aber sicher wegzubewegen. Bewegt sich damit auch die katalonische Regierung auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit?
Das glaube ich nicht so schnell. Da müsste wirklich mal das auch spürbar werden. Das sind ja jetzt vorerst Ankündigungen und Voraussagen. Und es könnte schon sein, dass eben gewisse Geldgeber auch der nationalistischen Bewegung jetzt kalte Füße bekommen. Denn ohne Geld kann man so ein Theater wie das der letzten Wochen und Monate gar nicht aufziehen.
Also es könnte sein, dass letztlich die Wirtschaft dazu führt, dass die katalanische Regierung ihre Unabhängigkeitsbestrebungen aufgeben muss, weil einfach neue Fakten geschaffen werden, finanzielle.
Das könnte sehr wohl sein, wenn man die Sache nüchtern anschaut. Die katalanische Wirtschaft, die Exportwirtschaft zumindest, exportiert 60% ihrer Produktion nach dem restlichen Zentralspanien und von den restlichen 40% den überwiegenden Teil in den EU-Raum. Wenn jetzt Katalonien nicht mehr Mitglied der EU ist, und das wird automatisch der Fall sein, wenn diese Unabhängigkeitserklärung erfolgt, dann hat man den Euro nicht mehr als gemeinsame Währung und man hat 2 Zollschranken in die beiden wichtigsten Exporträume. Und das wäre ruinös. Und damit könnte auch die katalanische Regierung oder Regionalverwaltung ihre Hoffnungen auf ein eigenes Steueraufkommen, das sie finanzieren würde, nicht einlösen. Sie prahlt ja immer damit, sie sei nicht Zahler an das restliche Spanien. Aber das könnte sich ganz schnell umkehren und dann säße sie also mit kurzen Hosen und ganz tiefroten Zahlen da.
Das sagt der langjährige SRF-Spanien-Korrespondent Alexander Gschwind. Blick auf die Uhr, 12.47 Uhr, gleich hier im Rendezvous Autobahnausbau auf 8 Spuren. Ohne uns, sagen die Berner Bauern schon jetzt. Und weiter in der Sendung. Tabubruch unter US-Psychiatern. Ein neues Buch bezeichnet US-Präsident Trump als psychisch instabil und zu gefährlich. Und Bericht aus dem Botanischen Garten von Pyongyang.
Вот эту бегонию любит каждая корейская семья, потому что с самого детства каждый кореец растит кимчи.
Russischer Bericht aus dem Botanischen Garten von Pyongyang. Sehr wohlwollender russischer Bericht aus dem Botanischen Garten von Pyongyang. Wenn Bauern und Grüne zusammenspannen, dann muss sich die andere Seite warm anziehen. Aktuelles Beispiel: der Autobahnausbau Grauholz bei Bern. Sowohl der Umweltverband VCS wie auch der Berner Bauernverband wollen den Ausbau auf 8 Spuren verhindern. Auch wenn das definitive Projekt des Bundes noch nicht vorliegt, formiert sich der Widerstand schon jetzt. Verzögerungstaktik heißt denn auch die Losung beim VCS. Ivan Santoro.
Will man die Grauholzautobahn auf 8 Spuren ausbauen, braucht es Land. Äcker, gerodete Wälder. Im Umfang von 5 Hektaren, also etwa 5 Fußballfeldern. So sieht es das Grau-Projekt vor, das in den letzten Wochen aufgelegt war. Kulturland verbauen? Geht gar nicht, sagt der Präsident des Berner Bauernverbandes, Hans-Jörg Rüegsegger.
Uns stört daran, dass man schon im Vorfeld zu wenig geprüft hat, dass der Ausbau auf 8 Spuren in die Breite verfolgt werden soll und nicht in die Höhe oder in die Tiefe.
Ebenfalls gegen das Autobahnprojekt ist der VCS Bern. Dort hätte man am liebsten gar keinen Ausbau. Nachher staue sich der Verkehr einfach auf der Umfahrung Bern, welche nicht weiter ausgebaut werde, heißt es beim Umweltverband. Das sieht nach frühem und geballtem Widerstand aus. Na und? Heißt es dazu beim Bundesamt für Verkehr Astra.
Widerstand gegen Nationalstraßenprojekte ist etwas völlig Normales,
sagt Astra-Sprecher Thomas Rohrbach. Er könne die Einwände der Bauern verstehen. Und es sei auch so, dass neue Autobahnen heute, wenn immer möglich, unterirdisch gebaut würden. Nur beim Grauholzprojekt gehe es um den Ausbau einer bestehenden Straße. Deshalb habe man hier nicht geplant, in die Höhe oder in die Tiefe zu bauen.
Man muss einfach immer wissen, was das kostet. Also eine bestehende Autobahn wegreißen und dann einen Tunnel bauen, ist sehr, sehr teuer. Also ein Tunnelbau kostet etwa 8 bis 10 Mal mehr als eine offene Autobahn. Nicht nur beim Bauen, sondern dann auch beim Betrieb und im Unterhalt. Also es ist tatsächlich eine Kostenfrage.
Sagt Astra-Sprecher Rohrbach. Doch nicht nur rund um Bern wird das Nationalstraßennetz erweitert. Eine Grossbaustelle ist auch bei Winterthur geplant. Dort soll die zweispurige Autostraße zwischen Winterthur und Andelfingen durch eine vierspurige Autobahn ersetzt werden. Widerstand vom VCS gibt es nicht. Kurt Egli von der Sektion Zürich befürwortet den Ausbau gar. Er sieht nämlich nicht ein, warum die A4 damals in den 90er Jahren nicht durchgehend vierspurig gebaut worden war.
Das kann man vielleicht schon als Kuriosum bezeichnen. Ich kann nicht mehr zurück mich erinnern, welche Gedanken da ausschlaggebend war, für diesen Abschnitt nur zweispurig zu bauen, aber es war sicher nicht eine besonders gute Idee.
Auch gegen den Ausbau der Umfahrung Winterthur von 4 auf 6 Spuren wird sich der VCS kaum groß ins Zeug legen. Man will lieber die Kräfte bündeln gegen andere Straßenprojekte im Kanton Zürich, beispielsweise die komplett neue Glattalautobahn. Dieses Projekt steckt aber noch in den Kinderschuhen und ist beim Bund auf der Prioritätenliste ganz unten. In Bern aber beginnt der Widerstand gegen die Grauholzumfahrung jetzt. Nach den Herbstferien wird der Berner Bauernverband entscheiden, wie genau man gegen das Autobahnprojekt vorgehen will. Bauernpräsident Rüegsegger betont, dass es derzeit keine direkte Zusammenarbeit mit dem VCS gebe. Aber für ihn ist klar,
jetzt müssen wir breite Allianzen haben, damit es nachhaltig ist. Und ein solcher Ausbau auf 8 Spuren, ohne zu überlegen, was die Varianten sind, und einfach nur von den Kosten zu sprechen, ist heutzutage viel zu einfach und zu wenig weitsichtig.
Beim VCS Bern hört man diese kämpferischen Töne der Bauern gerne. Denn wenn Bauernstand und Umweltschützer am gleichen Strick zögen, seien die Erfolgschancen intakt, sagt VCS-Präsident Jan Remund. Dies habe bereits die Kulturlandinitiative im Kanton Bern gezeigt. Zeit für ihren Widerstand haben Bauern und VCS noch genug. Frühestens in 3 Jahren wird das definitive Grauholz-Autobahnprojekt vorliegen. Einsprachen dagegen sind erst ab dann möglich.
US-Präsident Trump ist ein Fall für die Psychiatrie. Zu diesem Schluss kommt eine Gruppe von Psychiatern rund um die Yale-Professorin Bandy Lee. Lee hat zusammen mit 26 Kollegen ein Buch mit einer brisanten Botschaft veröffentlicht. Donald Trump sei psychisch instabil und zu gefährlich, um Präsident zu sein. Sie brechen damit eine Ethikregel des Berufsverbands der US-Psychiater. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Keine Ferndiagnosen von politischen Figuren. Diese Regel gilt seit 1973, seit der damalige Präsidentschaftskandidat Barry Goldwater gegen einen Artikel klagte, in dem ihn über 1000 Ärzte für psychisch krank erklärten. Und er gewann vor Gericht. Seither hält sich die Standesorganisation Gesellschaft amerikanischer Psychiater aus der Politik heraus. Die Yale-Psychiaterin Bandy Lee findet das im Fall von Donald Trump verfehlt.
It is difficult to imagine that the Goldwater rule still applies when the public
sei die öffentliche Sicherheit in Gefahr, ja das Überleben sein anderes Berufsprinzip höher zu gewichten.
The duty to warn and the duty to protect.
Die Pflicht zu warnen und zu schützen. In vielen Bundesstaaten verpflichtet das Gesetz Ärzte, die Schweigepflicht zu brechen, halten sie einen Patienten für gefährlich und er zum Beispiel im Besitz einer Waffe ist. Trump ist im Besitz eines Nuklearsenals.
The sole authority to launch these weapons within 5 minutes are in the hands of the president.
Eine Diagnose, ein persönlicher Kontakt sei gar nicht nötig, um festzustellen, dass Donald Trump eine Gefahr für die Nation und die Welt darstelle. Dazu reiche eine Auswertung seiner öffentlichen Auftritte, sagt Lee. Und die ist erbarmungslos. Psychopathisch, soziopathisch, unfähig zur Empathie, wahnhaft, pathologisch lügnerisch, gewalttätig, ja dement und neurologisch deformiert, so die Einschätzung der 27 prominenten Seelenärzte, die zum Teil an Elite-Universitäten lehren. Ein positives Attribut sucht man in diesem Assessment vergebens. Etwa Trumps Sympathie für Industriearbeiter und einfache Bürger, hätte sie nicht berücksichtigt werden müssen? Nein, meint die Yale-Psychiaterin Bandy Lee.
Because we are not
Wir versuchen nicht, ein vollständiges Bild eines Menschen zu malen mit einer Liste von Schwächen und Stärken. Wir sagen bloß, es braucht dringend eine umfassende Fähigkeitsuntersuchung. Auch der Einwand, dass Trump durchaus von vernunftbegabten Menschen umgeben ist und bisweilen auch auf sie hört, zum Beispiel in der Sicherheitspolitik, prallt ab. Es sei kein Sicherheitssystem vorhanden, solange der Präsident alleine einen Nuklearkrieg starten könne. Psychiaterin Bandy Lee ist sich bewusst, dass ihr Warnruf Trump-Sympathisanten und Rechtskonservative kaum erreicht und dass ihre Publikation in Fachkreisen umstritten ist. Auch die Yale-Universität, wo sie lehrt, hält sich auf Distanz zum Buchprojekt. Lee unterstreicht, dass sie und ihre Mitstreiter nicht politisch motiviert seien, sondern als Mediziner. Wir finden, dass wir genug gesehen haben, um sagen zu können, dass jene Person, die für unsere Sicherheit zuständig ist, tatsächlich eine große Gefahr ist.
A grave threat to those things.
Ob das ein Hauch paranoid ist, ist dann wohl doch Ansichtssache.
Isabel Jacobi hat berichtet. Russland gehört zu den wenigen Ländern, die sich nicht konsequent gegen Nordkorea stellen. Die beiden Länder sind mit einer gemeinsamen Grenze verbunden. Und entsprechend aufmerksam verfolgt Russland den Konflikt zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten. Und es hat seine eigenen Ideen, wie man die Situation entschärfen könnte. Moskau-Korrespondent David Naue.
Ein diktatorisches Regime, das nuklear aufrüstet, während die eigene Bevölkerung in bitterer Armut lebt. So sieht man im Westen Nordkorea. Ganz anders im russischen Staatsfernsehen. Eine Moderatorin berichtet aus dem Botanischen Garten von Pyongyang. Dort wächst die Kim Jong-il-Blume, ein ansehnliches Gewächs, das nach dem verstorbenen Diktator benannt ist. Die Blume rieche nach tiefer Verehrung für den großen Führer, sagt eine Nordkoreanerin in die Kamera. Das russische Staatsfernsehen übersetzt die Aussage und lässt darunter weiter fröhliche Musik laufen. Eine ganze Reihe von Reportagen aus dem Nachbarland hat der russische Erste Kanal kürzlich ausgestrahlt. Der Tenor: alles ganz normal in Nordkorea. Die Frauen gehen zum Coiffeur, man schlemmt im Restaurant oder eben züchtet Kim Jong-il Blumen. Diese Fernsehberichte stehen exemplarisch für den anderen Blick der Russen auf Nordkorea. Präsident Putin diese Woche: wir verurteilen, dass Nordkorea Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats verletzt. Allerdings führt die anhaltende Kriegsrhetorik in eine Sackgasse. Ja, sie hat eine zerstörerische Wirkung. Alle Seiten müssen jetzt Zurückhaltung üben und eine friedliche Lösung suchen. Putin vermeidet es also klar, für eine Seite Position zu beziehen. Die Nordkoreaner, so kann man die Aussagen des russischen Präsidenten deuten, sind nicht mehr und nicht weniger schuld an dem Konflikt als die Vereinigten Staaten mit ihrer eben Kriegsrhetorik. Auch Russland sei dagegen, dass Nordkorea sein Atomprogramm weiterentwickle, sagt Georgi Talaraya, Korea-Experte an der Universität des russischen Außenministeriums. Wir haben hier das gleiche Ziel wie der Westen. Der Unterschied liegt in der Wahl der Mittel. Wir sind überzeugt, dass man Nordkorea mit Druck allein nicht zum Einlenken bringen kann. Professor Tolleraya äußert sogar ein gewisses Verständnis für das Streben der Nordkoreaner nach eigenen Atomwaffen. Bei uns hat man auch gedacht, dass Kim Jong-un einfach ein verrückter Diktator sei. Aber er ist nicht verrückt. Er verteidigt bloß sein Land, sein Regime. Er hat ja gesehen, was mit dem Irak oder Libyen passiert ist. Internationales Recht schützt ein Land wie Nordkorea nicht. Mit anderen Worten: die nordkoreanischen Machthaber fürchten einen amerikanischen Angriff, wie ihn etwa Saddam Hussein erlebt hat, und die Atomwaffen sind demnach die einzige Absicherung gegen ein solches Szenario. Tolleraya ist überzeugt, dass sich die Situation erst entspannt, wenn sich das nordkoreanische Regime sicher fühlt. Denn formal dauert der Koreakrieg immer noch an. Nord und Süd haben nie einen Friedensvertrag unterzeichnet. Beide fühlen sich vom anderen bedroht. Man muss Nordkorea Sicherheitsgarantien geben, so dass sich das Land nach seinen eigenen Vorstellungen entwickeln kann. Ich bin überzeugt, ohne die ständige äußere Bedrohung wird das Regime in Pjöngjang mit der Zeit liberaler und demokratischer. Die Sorge um das Wohl Nordkoreas allein ist es nicht, die Russland zu dieser relativ verständnisvollen Linie bringt. Der Kreml verteidigt generell autoritäre Regime gegen westliche Einmischung, etwa in Syrien. Zudem verfolgt er auf der koreanischen Halbinsel auch eigene geopolitische Interessen. Würde das Regime in Pjöngjang fallen, könnten südkoreanische Soldaten bis an die russische Grenze anrücken und mit ihnen die Amerikaner. Diese amerikanisch-russische Konfrontation hat eine lange Geschichte. Nordkorea ist nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nur entstanden, weil Moskau es wollte. Der Norden war sowjetische Besatzungszone und im Süden saßen damals schon die Amerikaner.
13 Uhr, gleich im 1. und 4. Gilles Marchand und seine Pläne für die SRG. Der neue Generaldirektor im Tagesgespräch nach Ursula Furgler mit den Schlagzeilen dieses Mittags.
Die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen erhält den diesjährigen Friedensnobelpreis. Das hat das Nobelpreiskomitee in Oslo bekannt gegeben. Atomwaffen seien eine anhaltende Bedrohung für die Menschheit, begründete eine Sprecherin den Entscheid. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont will am Dienstag vor dem katalanischen Parlament sprechen. Zuvor hatte ein Sprecher des Regionalparlaments gesagt, man werde sich einem Verbot Spaniens widersetzen. Ein Gericht hatte verboten, dass sich das Parlament am Montag versammelt. Die Bundesanwaltschaft soll bei den Ermittlungen gegen den Chef des Organisationskomitees der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro mithelfen. Darum hätten die brasilianischen Behörden gebeten, bestätigte die Bundesanwaltschaft. Ihm wird vorgeworfen, die Spiele gekauft zu haben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.